Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich. Wir sind heute irgendwie in so sehr schmaler Besetzung. Und auch sonst ist heute ganz viel spontan geschehen. Das merkt man aber erst gar nicht, wenn man so zu Besuch kommt. Und wisst ihr, was ich grandios finde? Dass, wenn Dinge spontan geschehen, wir umso mehr auf Gott angewiesen sind. Das ist auch mal eine gute Erfahrung, die man machen kann. Ich liebe die Erfahrung, auf Gott angewiesen zu sein. Das ist richtig gut. Ich finde es auch immer schön, wenn Themen zusammenpassen. In den letzten Tagen habe ich mich, oh Wunder, mit Jesus beschäftigt. Und das nicht, weil es mein Job ist, sondern weil ich Jesus einfach unglaublich finde. Unglaublich faszinierend finde, weil ich an Jesus immer wieder neue Sachen entdecke, weil ich in Jesus merke, dass ich, wenn ich bei Jesus bin, dass Friede in mein Herz einkehrt. Und so habe ich mich mit Jesus beschäftigt und dann haben wir uns gestern als Netzwerk getroffen, als Leiter. Wir planen gerade eine Netzwerkkonferenz zusammen. Die wird im September stattfinden. Und das Thema lautet: fasziniert, begeistert von Jesus und seinem Auftrag. Und das wird richtig gut. Es wird in Aachen stattfinden, weil wir hier nicht so den Platz für 400 Leute haben. Aber das wird richtig gut. Und im Vorfeld dazu, wir haben uns ja jetzt schon ein paar Runden darüber ausgetauscht, und gesagt, ja, fasziniert sein von Jesus. Was macht die Faszination Jesus aus? Und dann begegnete mir in der Bibel ein Abschnitt, der mich als Kind immer schon sehr irritiert hat. Und ich lese euch den jetzt mal vor. Aus Matthäus 4. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon und Petrus genannt und Simon auch Petrus genannt und Andreas. Und Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er von dort weiterging, sah er wieder zwei Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden im Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von den verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren, auch Besessene, Epileptiker, Gelähmte, und er machte sie gesund. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und dem Zehnstädtegebiet, aus Jerusalem und Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Ich bin ja christlich sozialisiert aufgewachsen und habe schon ganz früh gelernt, Bibel zu lesen. Und wenn ich an diese Stelle kam als Kind, ich war auch immer ein sehr kritisches Kind, saß ich immer und habe gedacht: Hä? Was ging bei denen ab? Weil da steht, sofort haben die alles stehen und liegen lassen und sind mit Jesus mitgegangen. Und diese Stelle, die triggert uns doch so ein bisschen. Oder geht's nur mir so? Das fordert uns doch irgendwie heraus. Denken, da kommt so ein Typ und sagt: Kommt mit. Und die gehen sofort mit. Da kommt so ein Typ und sagt: Lass doch mal alles stehen und liegen und folge mir nach. Und die sagen: Tschüss, Papa, wir sind jetzt weg. Wir gehen mit dem mit. Das ist komisch für uns. Und ich glaube, wir haben so eine verklärte Vorstellung davon, was da passiert ist. Diese verklärte Vorstellung: Kommt Jesus und sagt: Folge mir nach. Und wie in Trance folgten ihm diese Männer hinterher. Es ist so, vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl wie im Dschungelbuch. Kennt ihr diese Schlange K? Dieses: Hör auf mich, folge mir. Und wenn wir so Jesus-Filme angucken, dann kommt da Jesus gut aussehend, Schärpe um, und sagt: Folge mir nach. Und die sagen: Okay, ich komme. so fast schon so ein bisschen willenlos, mystisch angezogen. Und ich glaube, dass das nicht passiert ist. Sondern ich glaube, dass die einen Grund hatten, ihm nachzufolgen. Und dafür müssen wir in die Kapitel davor schauen. Was passierte davor? Was bisher geschah? Ich hole ein bisschen weiter aus, weil dafür muss man wissen, wie Jesu Zeit damals ausgesehen hat. Das jüdische Volk zu der Zeit war ein wirklich hochgebildetes Volk. Warum? Weil sie eine Schrift, ich nenne es jetzt mal Schriftreligion hatten. Sie wussten, Gott hat uns seinen Willen, seine Gebote schriftlich dargelegt. Und um das befolgen zu können, haben sie ganz früh gelernt, das muss ich wissen. Ich muss wissen, was mein Gott von mir möchte, um nach seinem Willen leben zu können. Und so war das so, dass, ich find's, sorry, ich bin echt abgelenkt. Ach so, okay, super, weil da unten ist Krawall und Remi Demi. Irgendwas zwischen Randale und Hurra. Sie waren hochgebildet, was das Wort Gottes betraf. So mit 6 Jahren fingen Kinder an, die Tora auswendig zu lernen. Das heißt, die 5 Bücher Mose auswendig zu lernen. Und ich finde das spannend. Heute Morgen sagte Bruni nämlich zu mir, ich habe früher echt alles so mit Ach und Krach auswendig lernen müssen und stelle jetzt fest, das ist nicht immer schlecht. Manche Sachen, die sitzen. Sie lernten, das Gesetz zu verinnerlichen. Sie lernten, Gottes Willen, der ihnen niedergeschrieben war, wirklich zu verinnerlichen. Und wenn sie dann älter wurden, kamen zusätzlich zur Tora noch Talmudfragen hinzu, die sie eben lernten. Und wenn sie dann aber Männer waren, also sprich älter als 13, dann hatten sie die Möglichkeit, sich noch weiterzubilden, indem sie sich einen Rabbi suchten, einen Lehrer suchten und sagten, hör mal zu, ich möchte dein Schüler sein. Und dann wurden sie geprüft. Und dann hat der Rabbi ihnen Fragen gestellt und sie haben auf die Fragen geantwortet. So auf diese ganz typische Art und Weise. Es ist eine andere Art und Weise zu denken, als wir hier haben. Wir fragen dann hier, was ist denn 2 plus 2? Und die Antwort lautet natürlich 4. Aber wenn ein Rabbi seine Schüler fragt, was ist denn 2 plus 2, war nicht die Antwort 4. Dann war die Antwort, was ist 16 geteilt durch 4. Also versteht ihr, was ich sagen möchte? Der Rabbi versuchte herauszufinden, hat der das Zeug, mein Schüler zu werden? Und wenn er befand, ja, diese Person hat das Zeug dazu, mein Schüler zu werden, sich mein Denken anzueignen, sich mein Wissen anzueignen, in meinem Sinne zu handeln, dann nahm er sie auf und dann durften sie Schüler dieses Rabbis sein. Und zur Zeit Jesu hatten die Israeliten fast keine politische Macht mehr. Es sei denn, sie waren hohe schriftgelehrte Priester, die aber meistens mit der Gunst der Römer eingesetzt waren. Da hatte man noch so ein bisschen politische Macht. Aber sonst war Israel zur Zeit Jesu römisch besetzt. Die Jahre davor persisch besetzt. Was gab es denn noch für Besetzungen? Babylonisch etc. Hellenistisch. Und zur Zeit Jesu waren es die Römer, die Israel besetzt hatten. Es gab keine politische Macht. Aber was sie hatten, war religiöse Macht. Und dadurch gab es Einfluss auf das Volk. Und so gab es die Sadduzäer als Schriftgelehrte, die immer so ein bisschen im Clinch standen mit den Pharisäern als Schriftgelehrten. Dann gab es noch die Essener, es gab die Zeloten, so Hardliner etc. Es gab lauter verschiedene Gruppierungen mit unterschiedlichen Lehrschwerpunkten. Und belesen zu sein, gelehrt zu sein, Bescheid zu wissen, das bedeutete auch, einen Machteinfluss zu besitzen. Das bedeutete auch, einen Wert zu haben. Bei einem Rabbiner in die Schule genommen zu werden, bedeutete, dass man die Möglichkeit hatte, selbst Rabbi zu werden und somit einen Machtbereich zu bekommen, nämlich Vollmacht zu bekommen. Vollmacht, darüber zu erklären, wie das Gesetz verstanden werden muss. Und damit hatte man auch einen Einflussbereich auf die Menschen. Und wir wissen, dass Jesus ein Rabbi war. im Neuen Testament, in den Evangelien, lesen wir immer wieder, dass er auch als Rabbi, als Lehrer, als Meister angesprochen wurde. Jesus war ein Rabbi, der von Johannes und von Gott bestätigt war als Rabbi. Man musste ja bestätigt sein von anderen, um diesen Ehrtitel haben zu dürfen. Er war also mit Vollmacht ausgestattet. Johannes war ein Lehrer und die Leute liefen weit, um ihn zu hören und ihm zu folgen. Die kamen von weit her und wurden von ihm angezogen, von dem, was er lehrte, und haben auf sein Wort gehört, haben Buße getan, haben sich von ihm taufen lassen. Und Johannes predigte, dass das Himmelreich nahe ist. Johannes hat gesagt, hey, kommt her, tut Buße, das Himmelreich ist nahe. Und dann lesen wir in Kapitel 4, dass Jesus geprüft wurde vom Satan. Er wurde vom Geist in die Wüste geführt und dann wurde er geprüft. Und das erinnert da so ein bisschen daran, wie so ein Rabbi eben seine Jünger prüft. Denn Jesus antwortet wie ein Schriftgelehrter. Er antwortet ihm, er weist Satan in die Schranken und sagt, hör mal her, mir kannst du nichts. Ich habe nämlich Vollmacht. Und das hier ist mein Vollmachtsbereich, das ist mein Herrschaftsbereich. Und du kannst mir da gar nichts sagen, weil ich weiß Bescheid. Warum? Weil Gott ihn bestätigt hat bei seiner Taufe. Gott hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und danach, nachdem er geprüft wurde und sich auch bewährt hat, tritt Jesus als Rabbi auf, als Lehrer, als Schriftgelehrter und predigt in der Tradition von Johannes, dass das Himmelreich nahe gekommen ist. Nun wissen wir, die wir die Bibel gelesen haben, natürlich sagt Johannes selbst, dass er nur der Wegbereiter ist. Er sagt, dass er vorgezogen hat, was eigentlich Jesu-Tradition ist. Das können wir in Matthäus 11 nachlesen, in Johannes 1 nachlesen. Guckt da gerne mal rein. Nur, dass ihr versteht, wie der Ablauf für die war, die Jesus gesehen haben, die ihn wahrgenommen haben. Damit ihr so ein bisschen wisst, was für die Augen der damaligen Welt wahrnehmbar war. Von einem Rabbi in die Schule genommen zu werden, bedeutet also, dass man gesellschaftlich aufstieg. Das bedeutete, dass man die Möglichkeit hatte, jemand zu werden. Dass man dazugehörte. Dass man dazugehörte. Und ich glaube, das ist so ein intrinsischer Wunsch bei uns Menschen, dazuzugehören. Einen Wert zu haben. Nicht einfach nur zu sein, sondern jemand zu sein. Wichtig zu sein, nicht an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden. Und dann kommt dieser Rabbi Jesus zu diesen jungen Männern. Und ich glaube, das waren wirklich junge Männer. Die Lebenserwartung damals war nicht so irre hoch zu der Zeit. Die Lebensumstände waren echt schwierig und herausfordernd. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie das Leben in der Antike, in der Zeit aussah, dann weiß man, es war ein hartes Leben. Und da sind diese jungen Männer, Fischer, und dieser Rabbi kommt zu ihnen. Und das müssen junge Männer gewesen sein, denn wenn sie Fischer waren, dann waren sie offensichtlich nicht in einer Rabbinerschule. Dann sind sie offensichtlich nicht bei einem Rabbi aufgenommen worden und konnten offensichtlich nicht bei ihm lernen, sondern sie waren bei ihrem Vater und erlernten sein Handwerk, Fischen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal fischen war. Kurze Anekdote, mein Papa angelt gerne. Und es gibt einen Unterschied zwischen Angeln und Fischen auf dem See, auf dem Meer. Fischen auf dem See riecht nicht so lecker, ist herausfordernd, ist anstrengend. Das ist nicht einfach nur die Angel auswerfen und warten, bis ein Fisch reingezogen wird, sondern das ist wirklich harte Arbeit. Und wenn man damit sein Brot verdienen möchte, dann ist das nicht unbedingt die gloriöseste Arbeit. Netze zu flicken, das geht ganz schön in die Fingerkuppen. Das ist auch nicht die gloriöseste Arbeit. Gibt es das Wort gloriös? Ich weiß es nicht. Wenn ja, wenn nicht, dann nutzen wir das jetzt ab sofort. Wir machen das jetzt gesellschaftsfähig. Diese Männer, die waren offensichtlich nicht von so viel Stand, dass sie von einem Rabbi in die Schule genommen wurden. Die haben garantiert die Tora auswendig gelernt. Garantiert. Weil das haben die Kinder damals gemacht. Die waren garantiert belesen, die wussten garantiert Bescheid. Aber ab einem gewissen Punkt mussten sie ihre Kohle anders verdienen, und zwar auf harte Art und Weise. Und jetzt ist hier dieser Lehrer, der loszieht und sich Schüler sucht. Und das ist auch ein Unterschied. Normalerweise wusste man, da ist ein Rabbi, da gehe ich hin und lass mich von dem prüfen. Und jetzt ist hier Jesus, der loszieht und sagt, komm du und folge mir nach. Und das ist ein Unterschied. Das ist das, was auf natürlicher Ebene passiert. Das, was auf natürlicher Ebene passiert, ist schon mal ein gravierender Unterschied, dass jemand, bei dem klar ist, das ist ein Rabbi, das ist ein Lehrer, das ist jemand, der in den Synagogen was sagen darf. Das ist jemand, der lehren darf, zu dem die Leute kommen, um ihm zuzuhören. Und er zieht los und sagt, komm und folge mir nach. Aber was passiert denn da auf geistlicher Ebene? Auf geistlicher Ebene passiert, dass Jesus, der wirklich Mensch gewordene Gott, der Ursprung, aus dem alles entstanden ist, Anfang und Ende von allem, dieser Jesus wendet sich ein paar jungen Männern zu und sagt, komm in meine Lehre, weil ich weiß, dass du das Zeug hast, genauso zu werden wie ich. Komm in meine Lehre, weil ich dir zutraue, genauso zu werden wie ich. Und merkt ihr, was das für ein Paradigmenwechsel ist? Was das für ein Unterschied ist? Gott selbst sucht sich Leute aus, die kein Ansehen hatten. Gott sucht sich Leute aus und schenkt ihnen einen Wert, den man sich nicht erarbeiten kann. Den man sich nicht erarbeiten kann, sondern Gott schenkt uns das. Jesus sagt, Andreas, Jakobus, Petrus und Johannes, komm und lerne ich zu sein. Lerne zu sein wie der Sohn Gottes, wie Gott auf Erden, wie der Ursprung von allem ist. Und für unsere Ohren mag das ein bisschen blasphemisch klingen. Wer hat den Eindruck, sounds fishy? Weiß nicht, ob es euch so geht. Aber wir lesen in Johannes 1, Vers 12, die ihn aufnahmen, denen hat er das Recht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Kinder Gottes zu sein. Nicht seine Handlanger. Sondern wer Jesus aufnimmt, erlangt damit einen Kindstatus. Den Status eines Erben. Und das nicht, weil man sich's verdient hat. Nicht, weil man super ist. Sondern weil Gott liebt. Ich finde es faszinierend, dass so viel Wert Gott Vater uns zumisst. Zu sagen, ihr seid mir so wertvoll, dass ihr den gleichen Status bekommt, wie der Mann, von dem ich gesagt habe, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört, tut, was er euch sagt. So viel Wert schenkt Gott Vater uns. Ohne, dass wir es uns je hätten erarbeiten können. Warum? Johannes 1, Vers 17. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Und das Gesetz, das kannten die alle. Das wurde auswendig gelernt. Und das war gut, weil man trug es auf dem Herzen. Man trug Gottes Willen auf dem Herzen. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Gnade und Wahrheit. Und das ist nämlich der Unterschied, Gott ist Gnade. Und wir müssen uns bei Gott unseren Wert nicht erarbeiten. Weil seine Wahrheit sich von unserer Wahrheit unterscheidet. Unsere Wahrheit ist, ich muss mir alles erarbeiten. Unsere Wahrheit ist, hast du was, bist du was. Unsere Wahrheit ist, bist du gelehrt, bist du vielleicht Akademiker, dann kann was aus dir werden und sonst, sorry. Das ist Quatsch. Das Reich Gottes funktioniert anders. Und Jesus geht sogar noch weiter. Gute Rabbi-Tradition war es, sicherzustellen, dass die Schüler, die ich aufgenommen habe als Rabbi, sprachfähig darin wurden, was ich sie gelehrt habe. Weil ich wusste als Rabbi, irgendwann mal bin ich nicht mehr. Aber durch meine Schüler wird das, wie ich das Gesetz interpretiert habe, wie ich mir die Gedanken darüber gemacht habe, da lebte das so ein bisschen weiter. Dadurch, dass ich sie lehrte und wusste, es werden kleine Rabbis wie ich. Jesus geht aber weiter. Er setzt wirklich noch einen drauf. Er sucht sich nicht nur Jünger vom Rand der Gesellschaft aus und zeigt damit, Gott Vater erhebt die Niedrigen auf Augenhöhe zu sich. und sagt, ab sofort bist du mein Familienmitglied. Nein, er geht sogar noch weiter. Er sagt, wer mich liebt, folgt mir nach und tut, was ich sage. Also das Gleiche. Der tut, was ich tue. Und dann lesen wir, dass er in Johannes 14 sagt, und tut sogar noch größere Dinge, als ich sie hier getan habe. Und ich finde das, ich möchte, dass man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Jesus, der Meister, der Lehrer, ehrt seine Jünger dadurch, die Raufbolde. Ne, wir lesen, mindestens zwei davon waren Brüder, die haben sich anscheinend gerne gezofft. Die Fischer, die Verräter, die Betrüger. Er ehrt sie, indem er ihnen noch mehr von der Sichtbarkeit des Himmels anvertraut, als er selbst demonstriert hat. Weil er selbst sagt, werden noch größere Dinge tun, als ich sie getan habe. So sehr ehrt Gott uns. Und Leute, so funktioniert das Königreich Gottes. Dass das Niedrige erhöht wird. Dass man sich seinen Wert nicht erarbeiten muss, sondern geliebtes Kind ist. Dass man Erbe ist, ganz ohne Zutun. Denn ich kann mich noch so sehr bemühen. Das ist etwas, was nur Gott Vater mir schenken kann. Und ich weiß nicht, mit welchem Mindset du heute hier bist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl hast, ja, ich weiß, wie der Hase läuft. Bin Rabbi. Manchmal, ich schwanke immer zwischen den Extremen, zwischen bin Fischer und bin Rabbi. Da bewege ich mich auf so einer Skala immer hin und her. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, ob du vielleicht hier bist und voller Selbstzweifel bist. Vielleicht auch voller Selbsthass. Ich weiß es nicht. Aber dann möchte ich dich ermutigen. Dann möchte ich dich wirklich ermutigen, denn Jesus, Gott selbst, hat dich gesehen und ausgesucht und gesagt, folge mir nach. Und wir haben gerade gesungen, dass Jesus bei keinem Einzelnen bereut, gesagt zu haben, folge mir nach. Jesus selbst sagt, folge mir nach. Jesus, der gesagt hat, das Himmelreich ist nahe. Wir wissen, mit ihm ist das Himmelreich angebrochen. Die Bibel spricht davon, dass mit Johannes Wirken bereits das Himmelreich sich mit Gewalt Bahn gebrochen hat. Und wie hat er das Himmelreich demonstriert? Mit einer Horde Leute, die dafür gesorgt haben, dass er den Ruf bekam, ein Mann zu sein, der sich mit zweifelhaften Menschen umgibt. Ein Mann zu sein, der bei Säufern abhängt und bei Betrügern abhängt, etc. Mit den Leuten hat er das Himmelreich sich bahnbrechen lassen. Mit den Leuten ist das Himmelreich eingebrochen. Mit ein paar Fischerjungs und Zollabzockern. Zollabzockern, das ist auch ein gutes Wort. Und die haben aber die Welt verändert. Warum? Weil der einzig wahre Gott ihnen Vollmacht gegeben hat. Hier auf Erden in seinem Namen zu handeln. Übrigens, darüber werde ich in 2 Wochen auch sprechen. Kleiner Teaser. Da sprechen wir nämlich darüber, über Königreich, Himmelreich und Vollmacht. Ich weiß nicht, wo du auf deiner Reise mit Jesus stehst. Ob du ganz frisch vor Jesus stehst und er sagt, hör mal zu, ich stehe vor dir und ich sage dir, folge mir nach. Ich möchte dich herausfordern. Komm und folge mir nach, hab den Mut, weil mit dir will ich die Welt verändern. Und dann ist vielleicht heute der Tag, diese Entscheidung zu treffen. Wenn Jesus vor dir steht und sagt, ich möchte dich herausfordern, komm und folge mir nach. Und dann ja, dann möchte ich dich einfach herausfordern, mutig zu sein. Weil Jesus echt derjenige ist, der uns Wert schenkt. Weil Jesus derjenige ist, der uns annimmt. Weil er sagt, hey, willkommen in meiner Familie. Und hör mal hin, ob du das hörst. Oder du bist vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs. Du folgst Jesus schon länger und dennoch ist da so ein Gefühl in dir. Wer bin ich schon? Ich kann nichts. Ich habe im Leben nichts erreicht. Ich sehe vielleicht nicht mal super gut aus. dann möchte ich dich herzlich in unserem Club willkommen heißen. Weil das ist der Club, dem ich auch angehöre. Aber darum geht's nicht. Herzlich willkommen im Club der Otto-Normalverbraucher. Von Jesus erwählt und erhöht zu sein, ist mehr, als wir jemals gesellschaftlich erreichen könnten. Und ich weiß, das klingt schwer vorstellbar. Aber wisst ihr, wenn man sich in der Gesellschaft nach oben arbeitet, dann muss man sich seinen Wert erarbeiten und dann muss man eine Menge Leistung erbringen, um diesen Standard zu halten. Dann musst du die Ellbogen ausfahren, dann musst du fies werden, dann musst du darauf gucken, dass dir niemand das Steak vom Teller klaut, das du dir erarbeitet hast. Und das ist anstrengend und das ist zermürbend und das ist auslaugend und es ist vor allem entwürdigend. Weil das bedeutet nämlich immer, wenn ich versuche, mir mein Steak zu bewahren, bedeutet das vielleicht, dass jemand anders nichts zu futtern hat, wenn ich meine Ellbogen ausfahre. Und Jesus aber sagt in Matthäus 11, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Und ich finde, das liest sich zuerst wie ein Gegensatz. Gib mir deine Last, ich leg dir mal lieber meine Last auf. Meine ist ein bisschen leichter als deine. Das ist Quatsch, darum geht's nämlich nicht. Sondern es geht darum, dass Gott sagt, ich weiß, du willst dazugehören. Und deshalb schenke ich dir, dass du mein Kind bist. Ich schenke dir, dass du mein Kind bist, dem ich mein Joch anvertraue, dem ich mein Erbe anvertraue. Ich schenke dir Würde, indem ich dir mein Reich anvertraue, indem ich dir meinen Namen anvertraue, indem du in Vollmacht dich bewegen darfst. Ich schenke Würde, indem ich dir vertraue. Nicht, weil du es dir verdient hast, sondern weil ich dich liebe, weil ich dich will. Und Gottes Liebe, dessen können wir uns immer sicher sein. Und Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass Friede, Freude, Eierkuchen hereinbricht. Das ist nicht unbedingt das Zeichen seines Reiches. Nicht hier auf Erden. Jesus hat zu Leuten gesagt, komm und folge mir nach, und sie haben dafür bezahlt, ihm nachzufolgen. Aber was er uns verspricht, ist, dass seine Liebe uns sicher ist und dass sein Friede uns sicher ist, ungeachtet dessen, in welchen Situationen wir stecken. Weil ein Friede freigesetzt wird vom Heiligen Geist, der erste Teil des Erbes ist, das Gott uns ausgezahlt hat. Gott hat gesagt, ich vertraue dir mein Reich hier auf Erden an. Und damit du siehst, dass ich dir vertraue, schenke ich dir schon einen Teil deines Erbes, nämlich den Heiligen Geist, der in uns lebt, wenn wir Jesus nachfolgen, der in uns lebt und Frieden freisetzt, der über Umstände hinwegtragen kann, egal wie wild die sind. Das ist Gottes Reich. Und ich glaube, deswegen sind die Jünger ihm nachgefolgt, weil sie gemerkt haben, da ist jemand, der schenkt mir Wert, der schenkt mir Vertrauen, dem will ich nachfolgen, dem will ich nachgehen. Und wenn wir diesen Mut haben, Jesus nachzufolgen, mit jeder Konsequenz unseres Lebens, dann warten geniale Abenteuer auf uns. Weil im Reich Gottes gibt es keine Langeweile. Und es erfüllt so unglaublich, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich kann es euch echt nur sagen, man kann immer wieder versuchen, seine Seele mit anderen Dingen zu füllen. Mit Anerkennung, mit guten Jobs, mit Ruhm, mit Kohle, mit Hab und Gut. Und letztendlich macht es die Seele nicht satt. Aber was ich merke und was ich immer mehr lerne ist, was die Seele satt macht, ist Jesu Gegenwart in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, in der Jesu Gegenwart da ist. in der die Gegenwart des Heiligen Geistes wirklich greifbar ist, in der der Heilige Geist wirkt und Menschenleben verändert werden, so wie er die Leben der Jünger verändert hat. Und für die gab es kein Zurück mehr. Und ich weiß, einmal Jesus geschnuppert, gibt es kein Zurück mehr. Weil Jesus sagt, komm und folge mir nach. Amen.